The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gut gelaunt und kraftvoll in diese neue Woche. Heute ist Montag und zwar Montag, der 8. Juli. Gestern Abend Punkt 20 Uhr, die französischen Hauptnachrichten liefern die ersten Prognosen über die neue Zusammensetzung des französischen Parlaments.
Il est 20h, regardez notre toute première projection en nombre de sièges de notre partenaire IFOP, projection provisoire que nous vous donnons avec prudence.
Und dabei blieb es dann im Grunde auch. Nach der höchsten Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten in Frankreich, beim zweiten Wahlgang der vorgezogenen Parlamentswahl, zeigte sich, dass die Wähler einen Rechtsruck verhindert haben. Allen apokalyptischen Prognosen, auch der Prognosen der Journalisten zum Trotz, die stärkste Kraft ist das neue Wahlbündnis der Linken, der Nouveau Front Populaire. Und danach immer noch nicht Marine Le Pen auf Platz 2, sondern auf Platz 2 Macron, seine Bewegung Assemble. Und erst dann auf Platz 3 die Rechtspopulistin und ihre Truppe. Andererseits, ja, sie hat zugelegt bei den Parlamentssitzen, ja, sie stellt die stärkste Fraktion, aber nein, von der Macht ist sie so weit entfernt wie in all den anderen Wahlen zuvor, ob zur Nationalversammlung oder bei den Präsidentschaftswahlen. Die Mehrheit der Franzosen ist sauer und ist grummelig mit dem Establishment. Aber sie ist nicht so sauer und nicht so grummelig, dass sie sich von Europa und der Menschlichkeit abwendet. Was das Ganze jetzt für Frankreich im Detail bedeutet, das habe ich gestern Abend spät noch, mit der französischen Politologin Claire de Mesmé besprochen. Sie kennt ihr Vaterland, sie kennt die politischen Verhältnisse. Mal hören, was sie uns zu sagen hat. Einen schönen guten Abend, Claire de Mesmé.
Ja, schönen guten Abend.
Was kann man zu dieser späten Stunde sagen? Frankreich hat gewählt und hat nicht so gewählt, wie das Journalisten und Demoskopen erwartet haben. Die Rechten sind auf Platz 3 nur gelandet. Was ist da los?
Das hatte niemand, wirklich niemand erwartet, niemand gesehen. Also, die große Katastrophe ist nicht gekommen. Große Katastrophe wäre der Rassemblement National auf Platz 1. Und dennoch ist das überhaupt kein gutes Ergebnis für Macron und für Macrons Lager. Noch vor 3 Wochen hatte sein Bündnis 250 Abgeordneten in der Assemblée. Jetzt sind es nur noch im besten Fall 170. Also, insofern hat seine Partei an Kraft verloren und Macron hatte gesagt bei dieser Neuwahl, er möchte Klarheit schaffen, klarere Verhältnisse. Und das Ergebnis ist eigentlich, keine Partei hat eine absolute Mehrheit und das Land ist so mit solchen Verhältnissen absolut unregierbar.
Aber gewonnen haben ja die Linken. Sagen Sie uns, was heißt links in Frankreich, dieses Linksbündnis? Wie links ist links in Frankreich?
Dieses Linksbündnis ist sehr vielfältig und man kann nicht einfach sagen, sie stehen für dies oder für das. Sie mussten sich sehr schnell einigen. Innerhalb von ein paar Tagen oder sogar von einer Nacht haben 4 unterschiedliche Parteien dieses Bündnis geschaffen und sie haben grundsätzlich sehr unterschiedliche Positionen. Wo sie sich einig sind, das ist die Rückkehr zur Rente mit 60 Jahren. Diese Forderung haben sie gemeinsam, aber für andere Fragen, insbesondere Europapolitik, kann man die Position von LFI, von Mélenchon, mit der von den Sozialdemokraten bzw. von den Sozialisten überhaupt nicht vergleichen. Und das macht jetzt diese Frage, wer regiert, das macht es besonders schwierig.
Gibt es eine Richtungsentscheidung, die aus diesem Wahlsonntag hervorgeht?
Nein, es gibt keine Richtungsentscheidung, weil eben klar weiß man, wer auf Platz 1 liegt, aber da es überhaupt keine absolute Mehrheit gibt für niemanden, dann ist das eine Frage von Verhandlungen. Und in Frankreich kennt man keine Koalitionen wie in Deutschland. Also das ist etwas, was überhaupt nicht der politischen Kultur des Landes entspricht. Und jetzt schon hat das Linksbündnis gesagt, also dieses dieses Bündnis hat wirklich nur eine relative Mehrheit. Dieses Linksbündnis hat jetzt schon gesagt, dass sie ein Bündnis mit Macrons Lager als sehr, sehr schwierig sehen. Also das heißt, das wird in den nächsten Tagen extrem kompliziert sein.
Aber was heißt das Ganze, Frau de Mesmes, für Marine Le Pen? In der Stunde sozusagen der Entscheidung hat Frankreich den Rechtspopulisten, und die stehen ja jetzt nicht zum ersten Mal zur Wahl, immer die absolute Mehrheit, auch die relative Mehrheit versagt. Es hat bei keiner Präsidentschaftswahl auch nur annähernd gereicht. Warum nicht? Weil alle sich zusammenschließen und dann ergibt sich doch eine sehr große Mehrheit, die gegen Rechtspopulismus in Frankreich ist. Ist ihre Karriere nicht de facto beendet?
Nee, ich denke nicht. Also Sie haben recht, diese Brandmauer gegen Rechtsextremismus hat funktioniert, auch diesmal. Aber da entsteht auch das Gefühl, und der Rassemblement National nährt auch dieses Gefühl und hat auch diesen Diskurs, das Gefühl, dass das ganze System gegen den RN ist. Bardella sagte heute Abend, der Parteivorsitzende sagte heute Abend, es gibt eigentlich nur eine große Partei und daneben gibt es den Rassemblement National. Und das nährt dieses Anti-Establishment-Diskurs. Das heißt, um wirklich zu vermeiden, dass der Rassemblement National bei der nächsten Präsidentschaftswahl an die Macht kommt, dann muss es wirklich Diskussionen geben. Es müssen Kontroversen geben. Es müssen Projekte, politische Projekte geben und nicht nur dieses Projekt, den RN vermeiden. Das ist wichtig und das ist jetzt überhaupt nicht der Fall.
Ja, das wünsche ich mir auch für die französische Demokratie, für unseren Deutschland auch. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen Fragen, einfach nur dagegen sein, wird am Ende nicht reichen. Genau. Aber darin liegt ja eben auch die Schönheit der Demokratie, dass sie lernfähig ist, eine Suchbewegung ist, die wir heute Abend sozusagen live in Frankreich haben verfolgen können. Ich bedanke mich für dieses Update direkt aus dem Geschehen in Paris und anderswo. Vielen Dank, Frau Claire de Mesmes.
Ich danke.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Alep Doğan spricht jetzt gleich mit dem Chirurgen Jan Beinans, der seit 13 Jahren in den Krisenregionen dieser Erde im Operationssaal steht.
Kriegsverletzungen sind immer dreckige Verletzungen. Die Verletzungen jetzt vor Ort waren meistens ein Mischbild aus Verbrennungen und Zerreißungen aufgrund Druckwelle oder einfach der massiven kinetischen Energie einer Explosion durch eine Bombe oder durch eine Rakete.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt aus New York schaut auf die am Freitag schon veröffentlichten Arbeitsmarktdaten in den USA und wie die auch in dieser Woche die Börse treiben könnten. Außerdem wundern wir uns über ein Heinrich-Heine-Denkmal, das nicht in Düsseldorf, sondern in der New Yorker Bronx steht. Und wir freuen uns über den Zungenbrecher-Rap, die Rhabarber-Bar, der auf TikTok 50 Millionen Aufrufe erzielte. Im Gazastreifen wütet der Krieg. Bombenangriffe, Gewehrfeuer gehören dort zur grausamen Normalität. Seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres sind laut Statista mehr als 37 Tote und knapp 90.000 Verletzte zu beklagen. Für die Menschen vor Ort das Ganze ein Grauen, ein Leben in Angst, in Ungewissheit. Tausende landen auf den Operationstischen der dortigen Krankenhäuser. Inmitten des Leids sind Helfer und Ärzte aus aller Welt aktiv, die jeden Tag unermüdlich im Einsatz sind, um Leben zu retten. Aber wie genau sieht der Alltag eines Arztes in einem Krisengebiet wie dem Gazastreifen aus? Und wie ist es eigentlich, unter solchen extremen Bedingungen der eigenen Gefahr ja auch zu arbeiten? Meine Kollegin Alep Doğan vom 8. Tag hat diese Fragen im Gespräch mit Dr. Jan Beinans erörtert. Dr. Beinans ist im Hauptberuf eigentlich plastischer und rekonstruktiver Chirurg hier in Deutschland. Er arbeitet aber seit über einem Jahrzehnt auch eng mit Hilfsorganisationen zusammen. Zuletzt verbrachte er 3 Wochen in Rafah im Gazastreifen, mittendrin in diesem Grauen. Am 8. Tag berichtet er von seiner Arbeit in diesem Krisengebiet. Hören wir rein.
Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im achten Tag bist, lieber Jan Wienans. Wir beide kennen uns durch eine gemeinsame Begegnung im Rahmen der Klartext-Tour von The Pioneer. Wir waren in Essen auf der Bühne und haben über deine Arbeit gesprochen, über einen ganz besonderen Aspekt deiner Arbeit, nämlich, dass du vor kurzer Zeit 3 Wochen lang in Rafah im Gazastreifen warst und dort gearbeitet hast im Krankenhaus. Kannst du uns mal ein Gefühl dafür geben, was du da gemacht hast?
In Rafah ging es primär darum, als Chirurg im Einsatz schlussendlich kriegsverletzten Menschen zu helfen. Ich verfolge da auch stets den rekonstruktiven Aspekt, um zum Beispiel Patienten, das ja leider vom 1- bis 90-jährige Patienten vor Behinderungen zu bewahren, vor Amputationen zu bewahren. Wir haben da ein noch intaktes Krankenhaus nutzen können in Rafah, wie Sie eben sagten. Das ist das European Gaza Hospital, was nicht nur vom IKK, auch von anderen Organisationen sehr gut finanziell und materiell mit Ausstattung unterstützt ist. Und dort habe ich schlussendlich in dieser kurzen Zeitspanne von 3 Wochen täglich gearbeitet in einem eigens für uns hergerichteten OP, primär Patienten gut, verbrannte, verletzte Patienten durch Explosionen. Und ja, das war so meine tägliche Aktivität. Wir haben halt auf dem Campus selbst, auf diesem Krankenhausgelände geschlafen, in einem Schwesternwohnheim. Und dieser kurze Weg vom Schwesternwohnheim zur eigentlichen Klinik, das dauerte viele Minuten immer, das waren 400 Meter, aber man musste sich dann entlang schlängeln durch das Zeltlager, durch Menschen, die da Zuflucht gesucht haben und immer noch suchen. Also schlussendlich ein Krankenhaus, aber drumherum und auch innerhalb des Krankenhauses selbst ein IDP-Camp, also für Internal Displaced People, ein Flüchtlingsheim
mit für
vielen Tausenden von Patienten. Also das war auch so, um einen Eindruck zu vermitteln, nebst dieser chirurgischen Aktivität dann auch wirklich der Umstand, dass da viele tausend Menschen auch Zuflucht gesucht haben und sich auch als Chirurg ganz andere oder vereinzelt ganz andere Herausforderungen boten.
Ja. Kannst du uns ein Gefühl für so einen Tagesablauf geben? Wie sahen deine Tage vor Ort aus? Waren das überhaupt welche, die immer ähnlich waren oder kann man das so gar nicht sagen?
Tage waren schon in gewisser Weise ähnlich. Mhm. Also morgens früh 7 Uhr aufstehen, dann ein kurzes Briefing über die Sicherheitslage fertig machen, vielleicht noch ein Stück Brot essen und dann zur Klinik gehen.
Ja.
Und in der Regel der Fälle hat man am Vortag den OP-Plan festgelegt, was für Patienten man behandeln möchte und dann wird operiert. Häufig kommen natürlich dann auch unvorhergesehene Aktionen dazu, dass irgendjemand eine Akutversorgung braucht. Aber in der Regel ging es im OP von 8 bis 8 Uhr abends bis 9 Uhr abends standardisiert vonstatten.
Das heißt, du warst in der Regel bis zu 12 Stunden im OP-Saal?
Genau.
Ist das über 3 Wochen hinweg etwas, was für dich auch eine Ausnahmesituation ist wahrscheinlich?
In Deutschland operiert man sich ja anders und die Belastung ist auch eine andere. Aber für die kurze Zeitspanne vor Ort war das trotz, besonderer Herausforderungen doch gut zu bewerkstelligen.
Ja, wie waren die Operationen an und für sich anders? Also ich kann mir vorstellen, dass die Umstände in den Operationssälen, dass vielleicht auch das Werkzeug, mit dem man arbeitet, nicht der Standard sind in einem solchen Kriegs- und Krisengebiet, wie du es jetzt zum Beispiel aus dem Universitätsklinikum Bonn gewöhnt bist. Kannst du uns da mal ein Gefühl für geben, was das für eine Umstellung war?
Also Kriegsverletzungen sind immer dreckige Verletzungen. Die Verletzungen jetzt vor Ort waren meistens ein Mischbild aus Verbrennungen und Zerreißungen aufgrund Druckwelle oder einfach der massiven kinetischen Energie einer Explosion durch eine Bombe oder durch eine Rakete. Also schwerst verletzte Patienten mit stets dreckigen, sogenannten kontaminierten Wunden.
Also dreckig im wahrsten Sinne des Wortes, dass da sozusagen Bakterien etc., also Dreck tatsächlich an offene Wunden gekommen ist.
Ganz genau. Also genau. Mhm. Man muss sich vorstellen, wenn irgendwo eine Bombe explodiert, dann ist ja auch alles, was drumherum zerstört wird, fliegt ja auch, wird so ein weiteres Projektil quasi. Und dann können in den Wunden von Steinen, Kieselsteinen, Glassplitter über einen Menschen, der aufgrund auch dieser Schrapnellverletzung eine generalisierte Infektion entwickelt hatte, dem habe ich die Dusch Stöße einer Dusche entfernt, die ihm quasi im Thoraxbereich durchbohrt hat. Und wenn man das nicht radikal wegschneidet, und das ist dann auch sehr brutal, kann das nicht selten zum Tode führen. Also wirklich ganz arg verschmutzte Patienten. Umgekehrt sieht man bei Kindern, die dann Verbrennungen im Gesicht haben, dass das immer oder sehr häufig sehr gut abheilt. Mhm. Aber dem gegenübergestellt im OP sehr gute Ausstattung, ein sehr sauberer OP, was nicht zuletzt auch an dieser unglaublichen Arbeit des lokalen medizinischen Personals lag, die da wirklich penibelst auf Hygiene geachtet haben. Also sicherlich ein anderes Setting, als ich es irgendwo im Südsudan natürlich dann zu erwarten hätte.
Wie kommt es, dass es da so toll ausgestattet und organisiert ist?
Zynischerweise ist das European Gaza Hospitals eines der wenigen medizinischen Infrastrukturen, die überhaupt noch stehen und somit sich sehr viel Hilfe, es war nicht nur das IKK, sondern auch andere Organisationen, die sich dann mit der Hilfslieferung darauf konzentrieren, mit anderen Worten viel Material sponsern. Insofern war das war nie ein Problem. Und Gaza selbst ist jetzt nicht ein Gebiet, was man mit Gebieten in Zentralafrika vergleichen könnte. Also schon, ich würde schon sagen, also ein Mid-Income-Country. Ne?
Ja, verstehe. Wie waren diese 3 Wochen für dich? Wie hast du dich vor Ort gefühlt, auch wenn diese 12 Stunden durchoperieren vorbei waren? Wie waren die Abende, wie waren die Nächte?
Recht einheitlich, recht monoton. Es ist aber auch da fast schon ein Glücksempfinden oder eine persönliche Genugtuung zu finden, dass man halt in dieser Monotonie sich auf seine Arbeit konzentrieren kann. Klar, man ist ausgelaugt, man hat auch trotz dieser Kürze der Zeit dann auch mal einen Tag mindestens, wo man dann auch wirklich durchhängt, weil dann einfach die schon sehr limitierte Versorgungslage für Essen dann manchmal abbricht und man dann wirklich nur noch eine Thunfischdose hat.
Was war so Standardessen? Was habt ihr gegessen?
Das war dann tatsächlich mein Standardessen. Also ich durfte da aus dem Vollen schöpfen, was ungesunde Nahrung angeht, also Tütensuppe. So diese asiatische Nudelsuppe, die man kennt und Thunfisch. Und manchmal gab es dann doch wirklich 1-2 Auberginen vom Markt, also ein bisschen ab und an, ein bisschen frisches Gemüse und morgens dann den Instant-Kaffee und ein paar Kekse und das war's. Das geht für 3 Wochen, scheinbar geht es für viele Monate bei dem
Menschen vor Ort.
Fantastischen lokalen Staff, dem medizinischen Angestellten.
Hattest du Angst in deiner Zeit dort, dass dir etwas passieren könnte?
Angst so nicht. Die ersten 1, 2, 3 Nächte, wenn man dann wirklich die Detonation sehr nahe hört und auch das Gebäude in diesem Schwesternwohnheim, wo wir dann auch wirklich nur in den Innenbereichen im Korridor geschlafen haben, merkt und das ganze Gebäude bebt, dann ist das schon natürlich ein neues Empfinden. Aber ich hatte und habe stets da unter Risikoabwägung großes Vertrauen auch in das IKRK, was sich halt auf die Fahne schreibt, zu Recht. Und das seit vielen, vielen Jahrzehnten unabhängig, neutral zu sein, dass man da auch von den beiden gegnerischen Parteien respektiert wird. Insofern schiebe ich diese Angst weg.
Das spannende Gespräch ging noch weiter. Wie viel man von dem politischen Konflikt in einem solchen Krankenhaus mitbekommt, ob man beim Operieren von den eigenen politischen Einstellungen befreit ist und wie ist es eigentlich nach diesem Erlebnis wieder zurück nach Deutschland, in diese Wohlstandsgesellschaft zu kommen. All das und mehr haben die beiden miteinander besprochen, in großer Klarheit, in großer Offenheit. Als Pionier hören Sie diesen Podcast, der 8. Tag, auf thepioneer.de oder in der Pioneer-App. Und für diejenigen, die noch keine Pioneers sind, und das soll es ja noch geben, die finden den Link in den Shownotes oder auf der Webseite und können dort ganz unkompliziert unsere Community bereichern. Noch gibt's übrigens ein Summer Special, 1 Euro pro Woche für ein ganzes Jahr. Das Angebot geht kaufmännisch an die Schmerzgrenze, muss man sagen, und ist deshalb ja auch gültig nur noch für 24 Stunden. Also, los geht's.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Gestern Abend gab es sowas wie ein AfD-Spezial bei ARD und ZDF. Beide Vorsitzende der Partei wurden parallel befragt. Tino Chrupalla in der ARD und Alice Weidel gehörte das ZDF. Tino Chrupalla gab beim Thema Asylpolitik den Besserwisser.
Rückführabkommen mit den Ländern muss man schließen und natürlich auch Asylzentren in Drittstaaten. Mittlerweile übernehmen das alle anderen Parteien, was wir seit 2015/16 gefordert haben. Und daran sieht man, dass AfD auch wirkt.
Alice Weidel ging direkter, populistischer, auch unversöhnlicher zur Sache.
Schauen Sie sich das an. Diese Kriminalitätsbelastung ist durch nichts zu verantworten. Menschen werden täglich auf den Straßen umgebracht. Und wir wollen diese Menschen hier nicht haben.
Der nachrichtliche Wert dieser Interviews war dennoch an einem Punkt beachtlich. Bei der Frage nämlich, wer von den beiden wird eigentlich der Kanzlerkandidat der AfD? Immerhin ist diese Partei in der Parteien-Hitparade derzeit auf Platz 2. Sie, Alice Weidel, eierte in dieser Frage noch rum.
Das werden wir dann in den nächsten Monaten entscheiden. Ich kann mir viele Kandidaten vorstellen und das ist noch gar nicht durch.
Aber er ging dann nach vorn, erklärte de facto seinen Verzicht auf diese Position und hob sie, seine Co-Vorsitzende und Fraktionschefin, auf den Schild.
Ich finde, Alice Weidel wäre eine sehr gute Kanzlerkandidatin.
ARD und ZDF müssen sich nach gestern Abend fragen lassen, was das eigentlich war. Plötzlich bekamen jene Politiker, die ständig als Rechtspopulisten und jene Partei, die als gesichert rechtsextrem bezeichnet wird, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen den Sonntagabend geschenkt für eine halbstaatliche Krönungsmesse mit rotem Teppich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da wollen wir doch nochmal auf die Arbeitsmarktzahlen zurückschauen. Die waren am Freitag schon Thema. Aber jetzt wollen wir doch mal wissen, wie hat sich das auf die Märkte ausgewirkt? Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja genau, es konnten im Juni 206.000 neue Jobs geschaffen werden. Das ist mehr als Experten erwartet hatten und auch eher eine schlechte Nachricht für Anleger, die auf schnelle Zinssenkungen der Notenbank hoffen. Aber es gab auch was Positives, zumindest aus deren Sichtweise. Im Mai waren es noch 218.000 neue Jobs, also durchaus ein Rückgang. Außerdem stieg die Arbeitslosenrate auf 4,1%. Die ist jetzt so hoch wie seit Oktober 2021 nicht mehr. Erwartet hatten Analysten, dass die Rate gleich bleibt bei 4%. Nach dem Report ging es erstmal volatil an der Börse zu. Die Anleger waren ein bisschen verunsichert. Aber insgesamt geht jetzt eigentlich fast jeder davon aus, dass es im September die erste Zinssenkung geben wird. Seit rund einem Jahr liegen die Zinsen ja in einer Spanne von 5,25 bis 5,5%. Das ist ja so hoch wie seit 23 Jahren nicht. Am Freitag stand dann zum Börsenschluss ein Plus von 0,2% beim Dow Jones, ein Plus von 0,5% beim S&P 500 und die Nasdaq konnte um 0,9% zulegen.
Und dann lass uns, Anne, weil ja heute Montag ist, noch auf die wichtigsten Termine für diese neue Woche schauen. Was sollten die Anleger deiner Meinung nach auf dem Schirm haben?
Also diese Woche wird echt richtig spannend. Wir bekommen die neuen Inflationsdaten von Juni. Außerdem sagt der Fed-Chef Jerome Powell vor dem Kongress aus und die Berichtssaison geht los. Experten erwarten, dass die Inflation unverändert bei 3,4% liegt. Sollte der Bericht besser ausfallen, würde das die Anleger natürlich freuen und die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen befeuern. Den Anfang der Berichtssaison machen Delta Airlines und Pepsi am Donnerstag und die Banken Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo am Freitag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Bodo Wartke so lange warten musste, bis er die Aufmerksamkeit bekam, die er doch eigentlich schon lange verdient.
Ein Phänomen, das uns in Deutschland oft begegnet. Es ist Hochsommer, doch es regnet.
Der Klavierkabarettist und Virtuose ist ein Wortakrobat der Extraklasse. Vor 20 Jahren schon hat er den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen. Und seitdem hat man eigentlich immer auf seinen großen Durchbruch gewartet. Doch seine Konzerte liefen im TV nur spät nachts bei Dreisat oder sie versteckten sich in den dritten Programmen der ARD. Das ändert sich jetzt mit Social Media. Bei TikTok, ausgerechnet bei TikTok, landet er mit dem Song über die Rhabarber Bar, den er mit seinem Freund Marty Fischer zusammen rappt, einen viralen Volltreffer. Er kreiert damit ein ganz neues Genre, den Zungenbrecher Hip-Hop, zu dem die Menschen von Asien über Amerika bis Australien tanzen und einfach mitrappen. Das Video von dem Song über die Rhabarber-Bar erzielte über 50 Millionen Aufrufe.
Darauf luden die Barbaren ihren Bartbarbier fein nach getaner Arbeit noch in die Rhabarber-Bar ein.
Da tranken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Rhabarber-Barbaren und der Bartbarbier.
Und aßen dazu bar jeder Barbarei ein Stück Rhabarberkuchen.
Ich glaube, es waren zwei.
Ja, da wurden sogar ganz harte Männer nahbar.
Und das alles dank Barbaras Rhabarber.
Damit hat er der deutschen Sprache in diesem Jahr weltweit jedenfalls einen größeren Gefallen getan als wahrscheinlich alle Goethe-Institute zusammen. Naja, und was macht man, wenn man nach so langer Zeit endlich mal einen Hit landet? Na klar, man legt unverzüglich nach. Mittlerweile ist also die Fortsetzung des Zungenbrecher-Hits draußen, Rhabarber-Bar Teil 2.
Die drei Barbaren servierten dazu ein Rhabarber-Barbaren-Barbecue. Und zum Tanz spielten später dann die ganz und gar nicht faden baden baden nach Rhabarber-Barbaladen-Baden. So sagten also beide zueinander, ja, die Rhabarber-Barbara und ihre Bärbel, hurra! Und bald kam auch geschwind Meister Adebar und brachte ein Kind in die Rhabarber-Bar.
Wir wünschen Botho Wartke nun den lang anhaltenden Erfolg, den er doch schon so lange verdient hat. Und außerdem wünsche ich ihm, dass seine Zunge sich trotz dieses Zungenbrecher-Raps nicht verknotet.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass mitten in der Bronx ein Denkmal für den deutschen Dichter Heinrich Heine steht. Heute vor genau 125 Jahren, das war am 8. Juli 1899, wurde es an der Walton Avenue feierlich in der Öffentlichkeit eingeweiht. Da hatte der 6 Meter hohe Brunnen, der von einer mächtigen Lorelei-Figur geziert wird, schon eine ziemlich lange Reise hinter sich. Denn gestiftet wurde dieser Brunnen von niemand Geringerem als der österreichischen Kaiserin Sissi, die ein ganz großer Heinrich-Heine-Fan war. Sie wollte, dass der Loreleibrunnen in Düsseldorf sein Zuhause findet, natürlich in Düsseldorf, in der Heimatstadt von Heinrich Heine. Doch die Düsseldorfer wollten ihn damals nicht haben, und zwar aus antisemitischen Gründen. Heinrich Heine war jüdischer Herkunft. Daraufhin meldete sich ein Männergesangsverein von deutschen Auswanderern aus New York. Sie wollten den Brunnen unbedingt über den großen Teich holen und dann im Central Park aufstellen. Doch zu früh gefreut. Das Kunstkomitee von New York durchkreuzte diese Pläne. Die Lorelei vom Heinrich-Heine-Brunnen ist nämlich umgeben von drei barbusigen Wassernixen. Und das war deutlich zu freizügig für den Central Park der damaligen Zeit. Die Frauen vom christlichen Abstinenzverein waren ganz aus dem Häuschen und bezeichneten die Wassernixen als pornografisches Spektakel. Also wurde das Kunstwerk an den damaligen Stadtrand in die Bronx verbannt, wo der Brunnen bald ein schlimmes Schicksal erleiden musste. Die Nixen wurden dort nämlich von Puritanern geköpft und das Denkmal beschmiert. Und genau so ist es weitergegangen. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts galt der Heinebrunnen als das Denkmal in New York, das am heftigsten von Vandalismus betroffen war. Und dann begann in den 90er Jahren, Gott sei Dank, das Umdenken. Die Liberalität hielt Einzug. Die Stadt nahm sich ihrer beschmierten Kunst an und der Brunnen wurde aufwendig restauriert.
Alles musste mit speziellen Chemikalien gereinigt werden. Überall waren mehrere Schichten von Graffiti und Farbe. Am Ende war die zentrale Lorelei-Figur aber immer noch nicht sauber. Irgendwer, der sich für besonders kreativ hielt, hatte in den 80ern eine schwarze Madonna aus der Lorelei gemacht.
Sagte Jonathan Kuhn, der Direktor für Kunst der New Yorker Parkverwaltung, gegenüber Deutschlandfunk Kultur. Und heute, vor genau 25 Jahren, wurde der Brunnen dann in strahlendem Weiß ein zweites Mal der Öffentlichkeit übergeben. Diesmal war sogar der damalige Bürgermeister Wolfgang Schäffler aus Düsseldorf angereist und damit mit dabei.
I'm really glad that today, exactly 100 years after the erection of the Lorelei Fountain, the people of New York do celebrate the new erection, you told rebirth of the restored and renovated fountain of Heinrich Heine.
Ja, der Brunnen hätte so schön als Geschenk der Kaiserin in Düsseldorf stehen und strahlen können. Aber man wollte ihn nicht haben, Pech gehabt. Heinrich Heine hätte es mit New York allerdings schlechter treffen können. Eine Weltstadt für einen der großen deutschen Dichter. Wunderbar. Welcome to New York, sagt heute Morgen Taylor Swift. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Boys and boys.